Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Geschichte von der Himmelfahrt Jesu wird in der Bibel durch den Evangelisten Lukas gleich zweimal erzählt. Einmal haben wir sie gehört am Ende des Lukas-Evangeliums und das andere Mal steht sie am Anfang der Apostelgeschichte. Sie markiert also gleichzeitig ein Ende und einen Anfang. Sie beschreibt das Ende Jesu auf Erden und den Anfang seiner Kirche. Jesus entzieht sich dem Zugriff und der Verfügbarkeit seiner Jünger. Er ist nicht mehr da. Die alte Inszenierung in manchen Kirchen, in denen am Himmelfahrtstag tatsächlich eine Christusfigur nach oben, nein, nicht fährt, sondern gezogen wird, kann das eigentlich nur eingeschränkt deutlich machen. Die Fahrt endet nämlich in diesen Kirchen nicht im Himmel, sondern ganz einfach an der Decke. Dennoch, Himmelfahrt, diese Geschichte ist keine alte, keine veraltete Geschichte, sondern im Grunde eine sehr moderne Version. Die Kritik nämlich an den Tempeln und Göttern, die die Griechen und die Römer in großer Fülle an allen Orten gebaut hatten, und die Tempel und die Götterstatuen waren präsent und zeigten die Gegenwart Gottes. Jesus aber entzieht sich. Damit knüpft die Geschichte der Himmelfahrt an die alten Geschichten von Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auch nicht in einem Tempel oder Heiligtum fixiert und festgehalten ist, sondern der mit seinem Volk, mit seinen Gläubigen unterwegs ist. Untergebracht am Anfang, auf dem Weg durch die Wüste in einem Zelt, das jederzeit und jeden Tag abgebrochen und wieder neu aufgebaut werden kann. Pompeius, der Gegenspieler des Cäsars und römische Eroberer Jerusalems, betrat im Jahr 63 vor Christus zum Entsetzen und zur Empörung aller Juden im Land den Tempel und das Allerheiligste. Und er war dann erstaunt und verwirrt, dass er diesen Tempel vollständig leer fand. Vakuum. So hat das Tacitus, der römische Geschichtsschreiber, beschrieben. Keine Statue, kein Bild von Gott, nichts, was die Gegenwart Gottes gewissermaßen bildlich darstellen würde. Was soll das? Ein leerer Tempel, keine Statue, kein Götterbild. Das einzige Götterbild, das im Israel aufgestellt wurde, Sie kennen die Geschichte, das goldene Kalb ist schnell von Mose zerstört und ins Feuer gestoßen worden. Wo wohnt Gott? Wir haben es gesprochen im Glaubensbekenntnis. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Der Tempel, die heiligste Stätte der Juden, bleibt leer. Er kann Gott nicht fassen. die Frage, wo denn Gott sei, hat Martin Buber in den Erzählungen der Kassidim gleich mit zwei Geschichten beantwortet. Einmal mit dieser Geschichte, die eine Gegenfrage zur Antwort hat: Wo wohnt Gott? Ich gebe dir 10 Groschen, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt. Und die Antwort eines kleinen Jungen: Und ich gebe dir 10 Groschen, wenn du mir sagst, wo er nicht wohnt. Und in einer anderen Geschichte, die Martin Buber weitergibt, heißt es: Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir, singen die Kinder im Kindergarten mit mir mit Begeisterung. Und sie machen die Bewegungen dazu: Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir. Immer und überall, so heißt es in diesem Lied, immer und überall, immer bin ich da. Der Glaube der Kinder stößt auf die Skepsis der Erwachsenen. Dem immer und überall steht das skeptische Empfinden zur Seite: Nie und nirgends. Gottes Gegenwart ist vielen irgendwie abhanden gekommen und manche merken es gar nicht. Bevor ich es vergesse, wir haben auch noch einen Predigttext. Der steht im 1. Buch der Könige im 8. Kapitel und hat mit Himmelfahrt erkennbar nichts zu tun. Aber er formuliert die Frage nach dem Wo Gottes. Salomo baut den Tempel, den David nicht bauen durfte. Hat Gott jetzt einen Ort? Wir hören aus dem 1. Buch Könige im 8. Kapitel. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch drunten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tag. Nun, Gott Israel, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr mein Gott, auf dass du hörst das Flehen und das Gebet deines Knechtes heute vor dir. Geschrieben, liebe Gemeinde, das als exegetische Anmerkung: Geschrieben wurde dieser Text wahrscheinlich nicht in der Zeit, in der Salomo den Tempel baute, sondern Jahrhunderte später, in der Zeit des Exils. Also war da der erste Tempel des Salomos schon in Trümmern, 586 durch Nebukadnezar zerstört. Er lag in Trümmern und die Frage nach einem neuen Tempel Nach dem Aufbau der alten Herrlichkeit stand im Raum. Das erklärt die Spannung in unserem Text, die hier Salomo in den Mund gelegt wird. Die Spannung, ob denn dieser Tempel, der schon einmal zerstört wurde, ob dieser neue Tempel denn ein Ort der Gegenwart Gottes werden könnte. Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Die Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Und doch ist da die Sehnsucht nach einem Ort, an dem wir ihm begegnen. Einem Ort, der uns deutlich macht, dass Gott uns nahe ist. Und ich sage in diesem Fall uns, weil das eben nicht nur die Frage der Menschen damals war, sondern weil es eine Frage ist, die uns heute genauso betrifft und beschäftigt. Weil es uns umtreibt auf der Suche nach dem Ort Gottes. Immer und überall, nie und nirgends. Und dazwischen gibt es dann die religiöse Urlaubserfahrung, wenn man aus der flimmernden Hitze des Südens heraustritt, aus der Welt und eintritt in das kühle Halbdunkel einer romanischen Kirche. Das ist nicht gleichzusetzen mit einer Gotteserfahrung oder mit einer Gottesbegegnung, aber offensichtlich braucht es diese Orte, an denen wir aus der Welt heraustreten und in eine andere Welt eintreten. Auch wenn darin nicht besondere Götterstatuen oder Kunstwerke aufgestellt sind, ist es unter Umständen einfach die kühle Stille, die uns empfängt und uns auf andere Gedanken bringt. Man kann diese Erfahrung auch in Nürnberg machen und ich empfehle dazu keineswegs die Lorenz- oder die Sebalduskirche. Aber wenn Sie einmal am Johannisfriedhof vorbeikommen und in diese kleine Kirche hineingehen, da ist in der Regel niemand drin und diese Wahrnehmung haben, dann wird deutlich, dass wir diese Orte brauchen. Wo wohnt Gott? Er ist immer und überall und zeigt sich nirgends und nie. Und gibt uns manchmal einen Fingerzeig an einem besonderen Ort. Ja, solche Orte können uns der Nähe Gottes vergewissern, aber Gott wohnt nicht da. Wo dann? Wo wohnt Gott? Schauen wir noch einmal auf den Predigttext, den wir gehört haben. Da heißt es am Anfang, Salomo trat vor den Altar des Herrn. Das ist dieser besondere Ort, der ihn öffnet und seine Wahrnehmung schärft. Und dann breitet er seine Hände aus gen Himmel und spricht. Er beginnt zu beten. Wo wohnt Gott? Nein, nicht im Himmel. Nein, nicht in irgendeinem Gebäude. Gott wohnt im Gebet, im Dialog, im Gespräch. Und nur so werden wir ihm begegnen. Es war ja von Anfang an ein Gott, der auf den Dialog setzt. Der Menschen macht, die ihm gleich sind, als Gegenüber und als Gesprächspartner. Gott wohnt im Gebet. Und im Gebet erkennt Salomo die Gewissheit, dass Gott seine Zusage und seine Verheißung an seinen Vater David einhält. Im Gebet kann Salomo alle Spannung von oben und unten aushalten, auch die Spannung zwischen dem Trümmerhaufen, der da liegt, und der Sehnsucht nach einem neuen Tempel. Gott wohnt im Gebet und Salomo streckt seine Hände aus, breitet sie aus gen Himmel. Gott wohnt im Gebet. Gott wohnt im Dialog. Gott wohnt im Gespräch. Man kann das vielleicht noch ein Stück weiter denken und sich fragen, ob uns Gott nicht auch begegnet, in jedem guten Wort, in jedem Austausch, in jedem Gespräch mit den Menschen, das wir haben, in jedem Gespräch, das uns stärkt und kräftigt oder andere tröstet und ermutigt. Immer und überall. Es liegt daran, dass wir die Hände öffnen, um zu empfangen. Dass Gott sich zeigt und uns nahe kommt. Es liegt an uns, dass wir seine Gegenwart wahrnehmen und erkennen, dass er uns stärkt und begleitet. Gott wohnt im Gebet, in jedem guten Wort und in der frohen Botschaft, die wir hören und weitergeben. Amen. Eines der Lieder, die die Gegenwart Gottes auf besondere Weise besingen, ist Lied Nummer 165, Gott ist gegenwärtig.